Papa, erzähl uns was über NLP. Heute würde ich noch mal kurz einwerfen, sind wir nicht in der Konstellation wie letztes Mal, sondern heute ist die liebe Rosa da, die kleinste von uns drei. Und die Paula ist leider nicht da, aber deswegen werden Rosa dich heute mal ein bisschen moderieren und Gesprächsführung leiten.
Ich versuch's.
Was perfekt für das NLP-Thema ist. Willst du dich kurz vorstellen?
Inwiefern vorstellen denn? Ich bin die Tochter vom Papa, wie schon letztes Mal gesagt. Ich bin die Tochter vom Papa.
Ja.
Kleinste.
Ja, auch nicht mehr so klein.
Nicht mehr so klein.
So wie früher.
Nee.
Nicht mehr. Das Kleine angefangen auf jeden Fall.
Ja, das Kleine. Die Rosa hat ganz lange Haare. Ganz lange, wunderschöne Locken, damit man sich ein Bild von der Rosa machen kann.
Braun.
Braun. Alle braunhaarig, muss man das noch sagen?
Genau, wir hatten das Thema ja so genannt, was macht denn der Papa eigentlich?
Genau.
Ja, ist ja nicht nur NLP, sondern auch andere Sachen. Und dann hatte ich dir schon angedroht, dich mal zu fragen, was erzählst du denn eigentlich immer deinen Freundinnen, wenn die dich fragen würden, weiß ich ja gar nicht, ob die das interessiert. Ne? Genau, wenn die dich fragen würden, was dein Papa macht.
Ich würde sagen, mein Vater hilft bzw. coacht Menschen, mehr zu sich selbst zu finden, Stärken zu finden, die sie vielleicht vorher noch gar nicht gesehen haben, oder Stärken zu verbessern bzw. zu verstärken, die schon da sind. Unterstützen in Lebensbereichen, würde ich mal sagen, denen zu helfen, in, keine Ahnung, in eigentlich vielen, sehr vielen Hinsichten, würde ich sagen.
Ja.
Das ist eindeutig besser als das, was ich gesagt hätte. Und zwar mit Abstand.
Ja.
Mit Abstand.
Mit Abstand.
Wow.
Also genau. Wirklich. Dann hat es doch gebracht, sich ein bisschen
damit auseinanderzusetzen. Genau.
Ich sag euch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. In der Schule. Jetzt fängt er auch noch mit der Schule an, ja. In der Schule. hatten wir Watzlawick gelesen. Paul Watzlawick.
Da schon?
Ja, ja.
Ach,
das war ein Riesenglück, ja, weil in unserer Familie war es so immer ein bisschen turbulent. Und als wir Watzlawick gelesen haben, habe ich gedacht, jetzt kapiere ich meine Familie besser.
Mhm.
Und das hat mir furchtbar viel Spaß gemacht.
Welches Buch von Watzlawick hast du gelesen?
Menschliche Kommunikation.
Menschliche Kommunikation, dein Lieblingsbuch, Kommunikation.
Ja, genau.
Ja.
Ja,
das
ist mein Lieblingsbuch von ihm. Er hat ja dann auch populärer geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein oder sowas, die sind bekannter.
Ja.
Aber diese menschliche Kommunikation war so eins, er hat auch über paradoxe Kommunikation gesprochen oder Double Bind und sowas.
Was ist das genau?
Ein Double Bind
und paradoxe Kommunikation, damit man mehr versteht, was dieses Buch aussagt.
Ja, das stimmt. Also so ein Double Bind wäre, wenn ich zu dir sagen würde, Greta, sei nicht immer so gehorsam. Weil dann hast du ein echtes Problem.
Ja, weil wenn ich jetzt gehorsam bin, bin ich ungehorsam. Was ich ja gerne sein würde, wäre...
Aber wenn du ungehorsam bist...
Dann bin ich ja gehorsam und das will ich ja auf gar keinen Fall sein.
Genau, du hast ja auf mich gehört.
Ja.
Und es gab Familienmitglieder, ich benenne die jetzt mal nicht genau, die waren absolute Meister des Double Binds.
Mhm.
Ja. Und das Gemeine ist, egal wie du darauf reagierst, ist immer falsch.
Mhm. Ja.
Ja. Und genau. Und daran bin ich ein bisschen verzweifelt. Ich habe gedacht, naja, bist ein bisschen doof, weil du hier nicht so kommunikativ mitkommst. Aber das Buch, ja, und das hat mir dann gezeigt, nee, ist gar nicht so, sondern die Kommunikation in der Familie, die war so ein bisschen schräg und dann wird man selber ein bisschen schräg und, das hat mir vieles klar gemacht.
Mhm.
Ja.
Und dann bist du darauf aufbauend in den Weg der NLP gekommen?
Ah, das hat noch lange gedauert.
Ja,
ich habe ich habe sozusagen die Schule sozusagen gerade noch brav geschafft. Und irgendwann dachte ich danach, als ich schon studiert hatte, ein Glück, dass das jetzt vorbei ist. Ja, weil Da waren auch Lehrer drin, die wirklich strafversetzt gehörten. Ja, aber wurden sie nicht. Und dann beim Studium hat das ziemlich lange gedauert, bis ich das Richtige hatte. Ich weiß, ich war in Italien auf dem See und bin da rumgesegelt, alleine. Und plötzlich dachte ich, Biologie. Nee, nicht Psychologie, obwohl mich das am meisten fasziniert hat. Aber ich dachte, wenn ich Psychologie studiere, dann bin ich zu eingenordet und zu wenig frei in Gedanken.
Die Problematik kenne ich. Ich war auch schon an dem Punkt, immer noch ein bisschen Psychologie zu studieren. Aber weiter an dich.
Genau, dann habe ich gedacht, das ist so ein Studium Generale, das nennen wir Studien, die mit allem was zu tun haben. Ja. So nach unten, sage ich immer, da wo es weniger komplex ist, ist es dann Physik und Mathe und Chemie, die man sich beschäftigen kann. Und nach oben hin, wo es komplexer wird, dann bin ich dann auch in Psychologie-Vorlesungen reingegangen.
Und bei Biologie?
Ja, wir konnten das frei machen. Wir können das sehr frei gestalten. Wir dürfen da auch quasi unendlich lange studieren. Und deswegen hatte ich dann Zeit, auch mal in die Psychoanalyse reinzugucken und in die Verhaltensforschung und solche Sachen.
Und wie kam das dann vom Schritt von der Biologie zur NLP-Psychologie? Du hast auch gearbeitet im Labor, oder?
Ich habe auch gearbeitet im Labor und dachte dann, naja, das war ganz schön naiv von dir, so anzufangen und zu sagen, jetzt machst du erstmal allgemein Wissen drauf und dann gehst du zur Psychologie. Und dann dachte ich, nee, jetzt bin ich ja ein normaler Student und muss das so durchziehen und dann Biologe werden. Aber da hatte ich immer eine Horrorvorstellung, die ganze Zeit aus dem Labor nicht rausgekommen.
Der Blick ist auch schon sehr positiv, während du das sagst.
Also es hat Spaß gemacht, Aber so ein ganzes Leben im Labor, vielleicht immer mit den gleichen Leuten. Und dann fand ich es auch sehr, wie soll ich sagen, so konkurrent. Konkurrent. Weil jeder musste da besser sein und so weiter. Ich wusste gar nicht, dass ich ziemlich gut bin oder sehr. Aber genau, mich hat das irgendwie genervt. Das dachte ich, das ist wie in der Wirtschaft, nur mit weniger Geld.
Ja. Da hätte man auch in die Wirtschaft gehen können.
Richtig, genau. Ja.
Und dann hast du einfach aus dem Nix, also ich meine der Punkt, dass du dann zum Heilpraktiker, dir einen Heilpraktiker besorgt hast, gemacht hast.
Ja, genau, das kam daher, dass ich dann auf Anraten von einem guten Freund war ich Teilnehmer in der Selbsterfahrungsgruppe. Das war bei Karl Wörner. Und der hält jetzt auch Seminare bei uns.
Selbsterfahrungsgruppe ist NLP. Oder
das war Psychodrama.
Psychodrama. Psychodrama ist.
Psychodrama ist, dass es eine Gruppe gibt von vielleicht 10 Leuten. Und einer hat ein Thema und sagt, also er kommt mit seinem Arbeitgeber nicht zurecht oder mit seinem Chef. Und dann wird das auf die Bühne gebracht.
Diese Aufstellbilder.
Nur dass das bewegtere Bilder im Psychodrama sind. Okay. Ja, dann wählt er jemand für den Chef aus und dann wählt er jemand für sich aus und dann fangen die an, dynamisch miteinander nach bisschen seinen Vorgaben zu spielen. Und dadurch erlebt er sich auch von außen gesehen. Ja. Man kann sich selber zugucken und sagt, ach, du ziehst ja ganz schön die Schultern ein und verhältst dich ängstlich. Ja, lass uns das mal anders ausprobieren.
Ja, okay. Und von da begann das stärkere Interesse für Psychologie nochmal.
Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und dachte dann, ach, das wäre doch interessant, da eine Weiterbildung zu machen. Das habe ich ja auch gemacht im Psychodrama zunächst. 4-jährige Weiterbildung. Berufsbegleiten, das macht man dann immer so an Wochenenden. Und dann kam das NLP aus Amerika rübergeschwappt und das Erste, was ich gedacht habe, das ist Fast Food für die Seele. Das machst du nicht mit, weil alles viel schneller gehen sollte, viel positiver, man ging gar nicht so ins Böse rein und hat das nochmal nacherlebt. Das war nämlich die Idee vom Psychodrama. Genau. Nochmal diese ganz schlechten Situationen nochmal zu durchleben und durch ein wahres zweites Mal dann sozusagen auch innerliche Heilung zu erfahren. Und deswegen habe ich das abgelehnt mit dem NLP. Aber Freunde, so Psychologenfreunde von mir haben gesagt, Frank, das würde ich begeistern. Und ich habe das nicht geglaubt, aber habe mir dann eine Ausbildung gesucht und am ersten oder zweiten Tag war ich zwar immer noch kritisch, aber extrem begeistert. Ja.
Okay.
Genau, und so kam das, dass ich dann NLP gemacht habe und, und dann auch gemerkt habe, das ist mein Ding.
Ja. Ja, da bist du ja auch ziemlich dran aufgegangen.
Auf jeden Fall. Absolut. Ja, das war toll, weil das naturwissenschaftlich kann man das tiefer legen.
Ja.
Und das passte alles super gut zusammen. Ja, genau. Und da habe ich das im Schwarzwald gemacht und gelernt und bin dann nach Florida und habe meinen Master gemacht.
Warst du in Florida?
Yeah.
Ich dachte, du warst immer in Frankfurt.
Nee, ich habe auch als Unternehmensberater eine ganze Zeit lang bin ich immer nach Berkeley gependelt, also nach Kalifornien, für anderthalb Jahre.
Ach, krass.
Und so alle zwei Wochen war ich dann unten in Kalifornien. Und wenn ich über die Bay eingeflogen bin, das war schon ein tolles Gefühl.
Hätte ich ja nicht gedacht von dem
Sessel. So ein Heimatgefühl war das.
Ja. Ach schön, das freut mich.
Und über, also da in Kalifornien an allen möglichen Plätzen haben wir gearbeitet. Ja. Aber am Anfang habe ich ganz schön Angst gehabt, weil mein Chef, mein damaliger, hat mich gefragt, kannst du in Englisch coachen? Und ich habe mit einem einzigen Wort zweimal gelogen. Und das war ja. Und dann saß ich im Flugzeug
kann
und
ich kam coachen, nicht mehr raus. Ich kann kein Englisch.
Also da habe ich mich voll ins Wasser geschmissen.
Einfach mal selbst an sich glauben.
Wow, ja, von wegen nur. Das waren schon Ängste, ja.
Oh Mann.
Aber es war gut. Ja, es war gut. Und ich habe gute Noten bekommen. Also mein Englisch war, na ja. Aber das hat, ich habe die anderen reden lassen insofern.
Ist es nicht so aufgefallen?
Genau, ist nicht so aufgefallen. Und die wollten ja rauskriegen, wie deutsche Chefs ticken. Deswegen haben sie uns Deutschen da immer eingeflogen. Das war schon ungewöhnlich.
Ja.
Genau, in Florida habe ich da meinen Master gemacht, zwei Wochen lang. Und noch eine Woche drangehängt. Und in Kalifornien war ich mal zum NLP lernen. Auch da, wo Gregory Bateson und Watzlawick und so oft waren, in Big Sur und in Santa Cruz. Und da habe ich auch einige Zeit verbracht.
Da geht dir gerade das Herz ein wenig auf, wenn du darüber nachdenkst.
Genau. Ja. Und andere anderthalb Jahre waren in Spanien, aber das ist eine andere Geschichte.
Das weiß ich ja, dass du da warst.
Ah, ja,
so, das ist ja der Unterschied von Wissen und Nichtwissen meinerseits und unsererseits. Ja, ja.
Genau.
Ich hätte eine Rückfrage.
Ja, mach das
doch. Du hast die Rosa ja gerade gefragt. Wie würdest du deine Freunde das erklären, was dein Vater macht?
Wie würdest du das denn?
Genau, wie würdest du das denn eigentlich erklären? Was ist NLP? Haha, schneller.
Ja, das ist eine schwierige Frage. NLP verbessert die Kommunikation mit anderen Menschen. Und setzt die genau auf andere Grundvoraussetzungen. Ja, also zum Beispiel viel mehr auf nonverbale Kommunikation, das Körperliche. Oder was so passiert, während wir jetzt miteinander reden, ist ja mehr als die Worte. Ja, sonst könnte man auch eine E-Mail schreiben, aber das wäre irgendwie ein bisschen komplexer. Sondern bei euch entstehen innere Bilder, ja. Und wenn ich so eine Sache erzähle. Und dann auch die Kommunikation mit mir selber. Ne? Und da bist du sehr drauf abgefahren, eben, ne? Also dieses Coachen, damit der andere mit sich selber besser klarkommt. Also Coaching ist viel mit drin, aber es ist eigentlich daraus entstanden, dass Fritz Perls, das war einer der Grundmodelle des NLPs. NLP ist so Abgucken von den besten Kommunikatoren. Ja, das war abzukürzen. Wir nennen das Modeling. Aber uns ist eine spezielle Art des Abguckens. Ja. Und dieser Fritz Perls hat gesagt, es ist doch schade, dass diese ganzen Techniken, die wir in der Psychotherapie anwenden, ja, in der therapeutischen Praxis, erst dann angewendet werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Sondern es wäre viel toller, wenn Leute das in gleicher Augenhöhe untereinander, miteinander machen könnten.
Ja.
Und deswegen haben Bendler und Grinder, das sind die beiden Erfinder vom NLP, angefangen, sich die berühmtesten Therapeuten von damals anzugucken, die auch in ihrer Nähe waren, und dann zu gucken, was sie tatsächlich tun. Weil eine Theorie hatten die alle, aber und da hätten wir die nie an den Tisch setzen können, sondern die haben ganz ähnliche Sachen gemacht. Ja? Zum Beispiel sitzen wir jetzt fast alle gleich da, ja, also die Hände so miteinander, so. Ja, weil wir in einem guten Kontakt sind miteinander. Ja. Oder nicken zur gleichen Zeit mit dem Kopf und so. Ja. Ne? Und das sind ganz entscheidende Sachen so im Miteinander, auch wenn es mal, mal schwierig ist. Man trifft ja auch mal Leute, mit denen sollte es gut sein oder besser werden. Oder man denkt, die sind vielleicht sehr gehemmt. Und dann kann man das ein bisschen bewusster einsetzen, sodass sich der Mensch dann leichter öffnet. Und zwar nicht wie in den Anfängen des NLP, ist darum, dass man besser manipulieren kann.
Das Große.
Ja, genau. Ja. Da gab es auch viele, die sind deswegen gekommen.
Auf jeden Fall. Das hört man ja auch immer wieder so.
Sondern wenn ich mich mehr zeige und mich mehr einschwinge auf dich.
Ein allgemeineres Wohlfühlen auch
von genau, allen dann verstehst du mich besser und ich dich besser. Ja. Und umgekehrt, ja. Und solche Sachen üben wir da ein. Aber auch sowas wie Zielbestimmung, wie kann man ein Ziel so formulieren, innerlich oder schon mal innerlich vorwegnehmen, dass, dass das leichter eintreten kann. Und da arbeitet NLP ganz viel mit inneren Vorstellungen.
Und inneren Glauben auch daran, dass es wirklich so ist und nicht mehr eine große Vorstellung.
Genau. Man kann ja auch glauben, zum Beispiel, das wird eh nichts. Und auch das bewahrheitet sich. Ja, ne? Wenn man da fest dran glaubt, dann macht man unbewusst Dinge, die einen hindern. Und dann sagt man,
das funktioniert auch einfach dann. Habe ich doch von Anfang an gesagt, dass das nichts
das
wird.
Geht nicht.
Genau. Ja. Und dieses Imaginative, das ist halt sehr toll. Das ist viel besser als Schwätzen in der Psychotherapie. So dass der eine sein Problem erzählt, der andere macht das innerlich durch, gibt dann einen Ratschlag zurück, sondern das geht darum, das zu erleben. Und man muss nicht alles erzählen, weil das kann der andere sowieso nicht verstehen.
Ich denke die ganze Zeit an diese eine Situation von deinem Coaching mit dem, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der blonde, muskulöse, ziemlich selbstbeherrschte Typ, der da mit uns zusammen im Coaching saß und irgendwie kaum was immer rüber, keine Ahnung, gebracht hat und immer sehr perfekt sein wollte, glaube ich, auch im Leben. Und da haben wir, ich weiß nicht, welche Praxis das war, aber uns gegenübergesetzt und man sollte sich in diese eine sehr negative oder sehr positive Situation zurückfühlen und sich wirklich da, keine Ahnung, reingeben. Wie hieß das?
Das kann entweder dieses Modellieren sein, dass man das nachfühlt bei dem anderen.
Ja, und auch irgendwie, also wir haben da rausgefunden, als wir dann in diesem Kreis saßen, wir waren zu dritt, er hat das eben nachgefühlt und man ist auch in die gleiche Haltung gegangen und in das gleiche Atmungsrhythmus und hat diese Person, diese körperliche die Empfindung, die er da gezeigt hat, sozusagen mit indem er sich daran erinnert hat, nachempfunden.
Yeah.
Und man hat extrem gut rausgefunden, was das für eine Situation war, die er gerade durchlebt. Und selbst bei diesem, ich weiß nicht, ich fand es so faszinierend, dass dieser undurchsichtige Typ für mich, ich bin auch, ich denke, wir alle sind ganz gut in Menschenlesen, auch dadurch, dass du das schon seit immer machst für uns.
Ja, genau, habt ihr richtig was abgekriegt.
Genau, das ist ja so tendenziell eh schon bei uns ziemlich drinne. Oh, der Blick gerade zwischen euch, der war ja schön. Wirklich, wirklich schön. Und da ist eben auch bei so einer versteinerten Person für mich alles rübergekommen. Und ich konnte extrem gut nachempfinden und sagen, was er da erlebt hatte, was das für eine Situation war. Ja, das finde ich immer wieder faszinierend.
Yeah.
Kommt mir immer mal wieder hoch.
Genau, und dann mag man einfach, dass dieses Miteinanderreden viel mehr ist als dieses als Worte austauschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen gibt es ja auch jetzt oder schon ganz lange bei E-Mails oder bei WhatsApp so Emojis, dass man ein Gefühl dazu geben kann, damit man einen Rahmen gibt, ja, wie das so Ganze zu verstehen ist. Wie das
aufgenommen werden soll. Ganz schwieriger Punkt. Kein Emoji und dann auf einmal ist die Nachricht so negativ aufgenommen und so, ich meinte das doch total nett. Ich habe eine Psychologie-Zeitschrift gestern gekauft. Da war auch, wurde das auch angesprochen mit den Emojis.
Aha.
Das Ding, das... Das ist halt da, hast du ja schon gesagt. Wollte ich auch mal. Ich bin gelesen, Leute. Ich hab was gelesen. Und da fand ich es auch ganz lustig, weil die haben Emojis verschiedenen Typen zugewiesen.
Yeah.
So das Brillen-Emoji, irgendwie Leuten, die gerne von anderen gut wahrgenommen werden wollen.
Okay.
Der eher traurige Smiley, der aber so bedrückt traurig ist, wisst ihr, welchen ich meine? Mit den schiefen Augenbrauen nach unten.
Ja, ja.
Sehr offene Leute, hätte ich nicht gedacht.
Aber die zeigen ihre Emotionen.
Genau, die zeigen nämlich ihre Emotionen, auch die negativen Emotionen. Und dann dieser leicht smilende Emoji, eben Personen, die ziemlich unsicher sind.
Yeah.
Und nicht so extrovertiert sind, aber da war noch ein bisschen mehr dahinter, aber das habe ich vergessen. Mm. Fand ich ganz lustig, wie man das alles immer wieder daran,
dass ich als Jugendlicher total drauf abfuhr, wenn Leute schief gelächelt haben. So. So.
Natürlich, wer tut das nicht?
Naja, aber die halten sich offen, ob sie es gut finden oder schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das hat für mich immer ein bisschen klüger gewirkt, und so reflektierter.
Da konnte man auch auf alles mit einsteigen.
Ja, genau.
Ich bin halt noch jung und naiv. ich finde die sehr quietschig. Aber wir nehmen wieder auf. Wir waren beim schiefen Lächeln und Papas Tablettenwecker hat geklingelt, damit er seinen Tablettencocktail einmal nehmen kann.
So. Das habe ich jetzt getan. Sehr schön.
Analyse nochmal zum schiefen Lächeln. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Könnte gut sein. Wir haben uns jetzt nicht mehr nochmal genau angehört, was es war. Man muss halt nicht genau sagen, also so dieses schiefe Lächeln ist ja, wie du gerade gesagt hast, man gesteht sich noch nichts ein. Und man kann auch bei allen Situationen danach recht haben, weil man hat ja nur schief gelächelt. Man kann dann in das Negative rübergehen. Ja, das finde ich genauso blöd.
Könnte ironisch sein.
Genau, ironisch meinte ich ja gar nicht so. Oder, ich war von Anfang an dabei. Ich finde das gut, so wie vorhin schon so.
Mhm.
Ist noch nichts Bestimmtes.
Okay.
Man ist sehr auf die anderen Leute um sich rum tatsächlich dann angewiesen, wenn man es so sieht, oder?
Ja. Genau, das ist ja auch immer so. Ist ja auch immer so, dass man sich auf andere einstellt und nie die gleiche oder der gleiche ist, wenn man mit einer anderen Person zusammen ist. Das macht es auch manchmal schwer, finde ich, dann aus verschiedenen Kreisen Leute zusammen zu haben und dann bist du entweder du mit der einen Person oder du mit der anderen Person. Mhm. Ja, und das sind die kennen den jeweiligen Frank ja nicht so.
Ja.
Ne, also das ist jetzt nicht mehr so, aber ich weiß, dass das so in so einem anderen Alter, im jungen Alter, war das schwierig, weil da ja sowieso Selbstfindungsprozess ist und wer bin ich denn eigentlich, wo sind meine Standpunkte und so.
Ja, da muss man dann irgendwann lernen, darüber zu stehen, dass man eben... keine Ahnung, sich so und so verhält mit der
Obwohl, bei dir habe ich das Gefühl, dass du recht tough da bei dir bist.
Ja, in welcher Hinsicht?
Ich weiß nicht, du hast so ein Standing. Ja, manchmal so ein bisschen so.
Nee, du lässt dich nicht so krass von anderen Leuten beeinflussen. So. Also so, das ist ja, um nicht beeinflussen, das ist das falsche Wort, finde ich, für diese Situation. Aber so, das ist okay, wenn, ich weiß nicht, du bist cool, du bist da zu
cool genug für schon, um da nicht drauf, keine Ahnung, dich nicht schlecht zu fühlen oder komisch zu fühlen, wenn du dich anders in verschiedenen Situationen verhalten würdest. Du bist einfach cool. So, also das auch, aber du bist halt auch einfach cool mit dieser Situation. So. So, ja, ist halt so irgendwie.
Kann man nichts ändern. Muss man halt das Beste draus machen.
Ja, so. Ich war nicht so mit 16. Ich wollte ordentlich was sein, was ich nicht bin. Weil die perfekte, das perfekte Mädchen mit langen Haaren, den tollen Klamotten, den teuren Klamotten vor allen Dingen und von dem Mädchen geliebt und jeden Jungen irgendwie beeindrucken, dass er mich ganz, ganz toll fand und alle sollten mich toll finden und ich weiß nicht, ganz, ganz unsicher. Ganz uncool. Also wirklich, wirklich, wirklich uncool, weil ich eben so unsicher von mir selbst war und jeden beeindrucken würde und es ging, wollte. Und es ging gar nicht darum, was ich gut fand oder was ich cool fand oder was ich machen wollte, sondern es ging darum, hier, ich kaufe mir die Tasche, weil die anderen sehen es, die finden mich dann cooler damit. Ja. Weißt du, so.
Ja.
Vielleicht hat es mit 16 langsam aufgehört, aber so ungefähr. Ach, schrecklich, wenn ich mich dran zurückerinnere.
Ja, ich habe mich da eher zurückgezogen. Ich war relativ scheuer Mensch und jetzt nicht so arg kommunikativ jetzt.
Ja.
Jetzt ist es hier anders geworden. Aber und das sind so die Themen, die Leute dann auch in der Gruppe haben. Ja, dass sie vielleicht bei ihrem Chef zu unterwürfig sind oder in der Beziehung zu sehr auf den anderen eingehen, weil wenn das beide machen, dann ist ja, stimmt ja gar nichts mehr. Ja. Ja, eine geht auf den anderen zu und der andere auf den einen und so weiter. Und das ist halt toll im Kloster oder in so einer Gruppe dann mit fremden Leuten, denen man aber sehr nahe ist, das einfach auszuprobieren.
Ja.
Ja, sich auszuprobieren. Und
diesen guten Rahmen dafür zu haben, das mal laut auszusprechen, sozusagen. Genau,
und zu erleben.
Ja, dann. Und zu erleben.
Und dann mit diesen hervorragenden psychologischen Mitteln dann auch was dagegen machen zu können. Ja, zu sagen, wie wird es sein das nächste Mal, wenn ich in so eine Konstellation komme oder wenn ich auf einen Bühnenauftritt habe oder vor der Klasse dann ein Referat halte, wie will ich mich denn da fühlen? Ja, das kennst du, ne?
Ja, das kenne ich. Ich hatte so eine Situation in der 7. Klasse, 8. Ich war auch ein sehr unsicheres Mädchen eigentlich. Zum Glück nicht mehr. Dass ich ein POVI-Referat halten musste. Und bei diesem POVI-Referat war ich okay gut vorbereitet, was das alles noch problematischer gemacht hat, meine Redeangst vor vielen Leuten. Da muss ich mich ja zeigen, da muss ich was sagen, da muss ich zu meinem Wort stehen. Das ist schwierig in dem Alter gewesen, auf jeden Fall. Und dann stand ich vor dieser Klasse, 9. Klasse oder so, nicht so jung. Nicht so jung, 8., 9. Klasse. Ich sollte es schon gelernt haben, vorne zu reden, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und ich habe angefangen zu heulen. Aber richtig. Aber richtig zu heulen. Und dann hat der Papa mich nochmal gecoacht dabei. Ach, ging es auch besser. Dann bei dir, da haben wir als Thema genommen das Tanzen.
Ah ja.
Das Hip-Hop,
genau, wo du dich gut fühlst. Genau. Ne? Da werden immer Ressourcen genommen und sagen, wo fühlst du dich am wohlsten? Tanzen zum Beispiel. Und dann wird dieses Tanzgefühl dann in der Imagination mit auf die Bühne genommen oder mit vor die Klasse genommen.
Ja.
Und dann fühlst du dich ganz anders und dann redest du auch anders. Also einfach nur in der Imagination oder Simulation hörst du dich andere Sachen sagen oder selbstverständlicher reden und die anderen reagieren natürlich anders auf dich. Ja, und wenn du das mal so virtuell, also nur im Kopf erlebt hast, dann erinnerst du dich das nächste Mal, wenn du wirklich vor den Leuten stehst und dann kommt eher das Verhalten. Ja.
Hilft mir immer noch.
Ja.
Ich hatte eine Präsentation, ich studiere jetzt nicht mehr eigentlich, aber am Anfang des Studiums und da war ich auch wieder kurz, weil ich habe das einfach, ich mag das nicht, vorne vor vielen Leuten zu reden. Ich glaube, das mag niemand. Aber ich habe mich da wieder in diese selbstbewusste Haltung nicht mal groß irgendwo
rein, also so nicht mehr zum Tanzen.
Kommt von alleine.
Genau, kam von selbst. Ich habe richtig gemerkt, wie ich erst so war und ein bisschen in mich eingekehrt, so bedrückte Haltung und verschlossen, Arme verschränkt. Dann bin ich irgendwie wieder raus, da mich gerollt und ich habe gemerkt, wie viel wohler ich mich auf einmal vorne gefühlt habe mit einer aufrechten Haltung und eben diesem guten Gefühl, was ich aufgenommen habe, weil hey, das ist denen doch egal, was du da vorne laberst am Ende. Ich meine, sorry, die Hälfte hat mir nicht zugehört. Ja. Die Professoren waren froh, dass da jetzt endlich mal jemand richtig spricht so. Mhm. Und eigentlich war das dann alles auf einmal ein positives Erlebnis. Und da habe ich das wieder alles irgendwie so mehr oder weniger angewandt. Mein Daumen ein bisschen gehalten, so, weil irgendwie hilft es mich auch, mich festzuhalten. Mhm. So, ich glaube, mein Daumen ist mein Anker.
Genau.
Und es war sehr schön.
Ja, und so... Genau, und so geht es dann für Schritt, dass Sachen leichter werden oder sich Türen öffnen. Weil wenn du das machen kannst, kannst du ja sozusagen auch im Job oder überall viel mehr machen, als wenn du es vermeidest. Mhm. Weil dann kommst du über diese Schwelle nicht raus. Ja. Und die Angst ist ja, dass man die Angst überwinden muss und permanent ein schlechtes Gefühl hat. Ist aber nicht so. Ja? Also ich hatte früher Redeangst vor ab 6 Leuten. Und dann war das so schlimm, dass ich mich fast nicht an meinen Namen erinnert habe. Mhm. Ja? Also, ja, und jetzt, ich glaube, Maximum waren jetzt mal 1800 Leute. Ja? Da habe ich immer noch Herzklopfen und habe die Übung dann mit mir selber gemacht. Und dann ist noch das Mikrofon ausgefallen. Ich stand da alleine auf der Bühne, die haben schlechte Nachrichten vorher gekriegt, ich hätte es gerne umgekehrt gehabt, die waren eigentlich alle so, und aber ich war so gut gelaunt, ja, aufgrund dieser Übung, dass ich da stand und lächelte die alle an, die haben so an Stehtischen gestanden, die kamen, haben sich umgewendet und plötzlich waren die alle gut drauf, obwohl ich noch kein Wort gesagt habe.
Ausstrahlung
und
Energie, die man auch...
Das war ungefähr so dieses Gefühl, das ich jetzt gerade habe mit euch beiden. Ja, halt mit den vielen. Ja. Und das war... Da habe ich gedacht, ach so ist das mit der nonverbalen Kommunikation. Ja. Ja, die setzen Rahmen irgendwie und diesen Rahmen kann jeder setzen.
Mhm. Deswegen ist es auch leicht... Oh, sorry.
Ja.
Leichter in ein Gespräch reinzugehen als Außenstehende.
Yeah.
Und um das Gespräch zu, keine Ahnung, in eine Gruppe reinzugehen, als von Anfang an Teil der Gruppe zu sein, finde ich. Weil du kommst mit einer guten Energie rein und dann kannst du diese ganze Gruppe verändern. Aber als Teil dieser Gruppe, von innen diese Gruppe, die, ich weiß nicht, zu verändern, ist manchmal schwieriger, als Nachrücker dazu zu
kommen. Die meisten mauern und sind dann gelangweilt oder gucken mal ins Handy.
Ja.
Und das ist alles so mauern, Also ich will mich jetzt nicht zeigen, ich will auch nicht der Erste. So, das sagt
und das ist auch viel mutiger, sich dann zu zeigen, weil du bist dann von alle haben von ihr Schema und du musst da rausbrechen und dich dann zeigen. Aber wenn du einfach da reingehst mit der Energie von dieser viel positiveren, gestrahlteren, keine Ahnung, energiereicheren Energie halt, macht das Sinn, dann ist es auch nicht so eine Überwindung, das zu machen, weil du kennst die Einstellung von den Leuten ja noch nicht. Genau. Du bist da einfach mit deinem Ding rein und achtest dann auch sozusagen auf niemanden. Hast du das gesagt an meinem Geburtstag, wo ich Gitarre gespielt habe, dass es ja viel leichter ist, vor 20.000 Menschen Gitarre zu spielen, als vor 3? Oder das war das der Opa?
Das war
der Opa. Fand ich einen sehr guten Satz.
Yeah.
Weil die 3 kritisieren sich ja eigentlich am meisten, also eher direkt, als die 20.000. Yeah. Da wird niemand dir was sagen danach. Also so, vielleicht von danach. Aber so, also das ist
an niemand. 20.000 ist ja schon ganz schön viel.
Ja.
Aber ich habe gelernt, irgendwann mal, dass wenn ich vor Leuten spreche, hatte ich am Anfang angstvolle Blicke zu denen, die kritisch geguckt haben, wollte die überzeugen. Mhm. Und jetzt ist es eher so, dass ich dann auf die gucke, denen es eh schon gut gefällt oder die positiv drauf sind. Und dann werden die, das habe ich mal von einem Mann erfahren, der selber Gruppendynamiker war. Und der sagte zu mir, Frank, egal wie viele Leute... such dir die raus, die schon bei dir sind und guck die an und sprech zu denen und dann werden die interne Gruppenchefs.
Ja.
Und ganz schlimm ist, wenn interne Gruppenchefs die sind, die nörglerisch gucken.
Mhm.
Weil dann die ganze Gruppe sozusagen negativ wird und so wird die ganze Gruppe eher positiv. Ja. Ja. Das war eine ziemliche Überwindung, weil er auch ein bisschen Angst dabei ist, ja. Und so, aber seitdem ich das so mache, die letzten 30 Jahre ging es ziemlich gut.
Das muss was heißen. Hast du eine Frage?
Mir ist nicht so spontan.
Hätte ja sein können. Oder so ein Gefühl zu NLP. Warst du schon mal im Coaching von Papa?
Also wenn, dann war ich sehr jung.
Ja. War sie schon mal?
Nee.
Ich glaube auch nicht. Nee. Ich war öfters im Kloster mal dabei mit und so, aber im Coaching, dabei war ich nicht.
Ja. Genau.
Schade. Und hast du schon mal so eine NLP-Erfahrung? Oh.
Nächsten Vortragssituation in der Schule oder so. Denk dran, dann können wir das machen.
Ja.
Und dann im günstigsten Fall, als ich das zum ersten Mal mit mir selber gemacht hatte, hatte ich eine Vorfreude plötzlich. Mhm. Ja, an der Stelle, wo ich sonst eher aufgeregt war. Ja. Und dann hatte ich mir mal das geankert, als ich in Spanien arbeitete. Ja. Das waren immer so Hundertergruppen, ja, mit Auftrittsjingle. Also wenn ich die Bühne hochkam und die anderen auch, gab es eine spezielle Musik, dann Folgescheinwerfer und sowas, ja. Alles, was mir ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit.
Ja. Du stehst zwar schon auf der Bühne, aber das ist dir dann zu viel Aufmerksamkeit.
Genau, und da hatte ich mir das mit diesen Hundertergruppen so gemacht, dass wenn der erste Kopf reinkommt, dass ich gute Laune kriege. Mhm. Also einfach nur zur Tür, Kopf rein und dann habe ich gedacht, wow, klasse. Und das hat zum beim ersten Mal...
Wie meinst du das genau? Das verstehe ich gerade nicht.
Das war so mein Anker.
Dass du, wenn der erste reingekommen ist, mit dem Kopf, der Raum ist leer, du bist schon vorne auf der Bühne. Der erste kommt rein und du strahlst den an und dann hat der schon gute Laune.
Ja, ja, und ich vor allen Dingen.
Ja, und du hast den ersten, ne? Weil der dann zurückstrahlt. Verstehe ich, okay.
Genau, und dann wurden das dann relativ schnell 100 und dann habe ich mit denen getanzt, ja, also auch aufregend, ja. Und das war richtig, dann wieder Zeit, richtig klasse.
Ja.
Ich viel gelernt, ja. Yeah. Genau, und so, wenn du dann so eine Tür aufgemacht hast, dann hast du natürlich nicht alle Probleme gelöst, sondern neue Probleme oder neue Ängste kommen so nach oben. Oder wo du merkst, ach, da gehst du in die Vermeidung rein. Und Vermeidung ist ja ganz gut, aber wenn man zu viel vermeidet, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Ja. Und genau, und dann kann man Thema für Thema irgendwie mal angehen und das macht dann bei vielen so. Und das habe ich jetzt auf diesem Fest gesehen. Da haben sich ja viele dann neben mich gesetzt und haben gesagt, hey, es hat mir so viel gebracht im Leben, ja. Und hat mich ganz arg verändert. Danke dafür, ja, und das wäre nicht passiert und solche Sachen.
Ja, ja, eine gute Einstellung hilft auf jeden Fall.
Und bei meinen Töchtern habe ich mich da immer ein bisschen zurückgehalten, weil ich da ein bisschen
nicht zu viel manipulieren wollte,
weil ich ja auch noch Papa bin, ja. Und dann kann das auch nach hinten losgehen, und ich weiß noch
viel. Stell dir mal vor, da kommt ein kleiner Psycho raus. So ein manipulierendes, dreijähriges Kind, was schon alle Skills irgendwie da mitbekommen
hat. Ja, ihr habt ganz schön viele Skills euch abgeguckt. Ich weiß noch, du oder die Paula, weiß ich nicht.
Wen meinst du mit du?
Du.
Okay.
Genau. Hat dann irgendwann vorm Spazierengehen gesagt, du Papa, gehen wir Eis essen vorm Spazieren oder erst nach dem Spazieren? Das nennt man eine Scheinalternative.
Ja.
Genau.
Das hört sich nach Kreta an irgendwie.
Eis.
Eis.
Eis. Eis. Da hast du auch immer von erzählt, dass irgendwann Paula keine Schuhe anziehen wollte bei einer Wanderung oder so. Ja. Oder ein Freund von...
Ja, das war Klausens Sohn. Ja.
Ah, der Felix.
Ja. Ah ja, genau. Und dann hat er gesagt... Geh doch mal runter zu meinem Sohn Felix mit deinem NLP.
Dein NLP, NLP dem mal, dass er jetzt seine Schuhe anzieht.
Ja, aber es hat eigentlich nur genutzt.
Nur zum Hochlaufen, genau, dass er einfach überhaupt mitkommt. Es ging ja gar nicht um die Schuhe. Dann hast du gesagt,
die Schuhe an Kumiko.
Nee, da hast du gesagt, willst du jetzt mit oder ohne Schuhe mit hochkommen?
Ah!
Das hast du zumindest schon mal so erzählt.
Ja, ja. Das hört sich aber auch gut an. Das stimmt.
Das hört sich gut an?
Ja, das hört sich gut an und auch vertraut.
Okay.
Nehmen wir so. Ja, ja.
Cool. Genau.
Und das Ganze ist immer dann im Kloster und es ist einfach schön. Ja. Ich liebe das.
Ja.
So am Anfang habe ich auch Blut und Wasser geschwitzt.
Und mit den Coachings jetzt, oder?
Nee, auch mit den Gruppen. Ja,
ja, Coachings, das sind Gruppen.
Nee, genau, das ist ja, wie könnte man das sagen? Fortbildung. Ja, Fortbildungsgruppen.
Gruppen? Ah, okay.
Ja, die laufen 20 Tage.
Ah, und Coaching ist dann nur so einmaliges Coaching.
Genau, oder eine Serie von Treffen, die man mit einer Person hat.
Mhm.
Ja, oder auch mit einem ganzen Team.
Ja.
Und dann geht es dann um, wie arbeitet das Team zusammen oder an Einzelthemen von der einen Person zu arbeiten. Und im Kloster ist es ja dann in der Gruppe so, dass ich das mal vormache dann mit einer Person.
Mhm.
Und die anderen gehen dann in Zweier- oder Dreiergruppen und haben eine Stunde Zeit und können das selber ausprobieren.
Ja. Ja. Ziemlich cooler Job eigentlich,
wenn
man sich so vorstellt. Der trifft viele Menschen, der viele interessante Leute auch eigentlich, viele verschiedene Menschen, alle möglichen Leute, die da hingehen, lernst du kennen, triffst du, hast auch ein gutes Verhältnis dann mit denen danach.
Ja.
Und dann gibt es da immer wieder Teile, wo du dich so rausziehst und dann reden die miteinander, dann arbeiten die zusammen und machen so das Coaching, dann bist du wieder dabei und coachst, Gruppenbildung. Ist schon schön eigentlich.
Ja. Und was für mich besonders wichtig war, jetzt wäre ich vielleicht ein bisschen lockerer, aber ich bin nicht sicher.
Mhm.
Ich bin mein eigener Chef.
Ja. Mhm. Ja.
Das finde ich total schön, dass
jemand, der dir sagt, was du tun sollst.
Ja, ja. Und das hatte ich in meinem Practitioner, ich hatte ja selber so eine Ausbildung gemacht, da habe ich mir dann vorgestellt, wie ich in einem Park stehe mit weißen Haaren und dann meine Gruppen habe.
Ja.
Das mit dem Park hat es relativ schnell geklappt im Kloster.
Die weißen Haare, kritisch. Die Klatze eher.
Im Moment eher Klatze.
Ich glaube auch so oder so wäre es tendenziell zur Klatze gekommen. Tut mir leid, das zu sagen.
Da hast
du hast auch sehr feines Haar, so weißt du, das wäre irgendwann nicht mehr.
Sie hat ganz charmant gesagt.
Genau.
Ja, das hat schon immer von hinten so ausgesehen.
Über das ist kein großer Unterschied.
Habe ich ja auch selbst auf Fotos gesehen, wenn die Sonne und der Wind dann von hinten nicht gekommen nur, ist.
Nicht auch ohne.
Ja, ja.
Also das war
war besonders krass.
Dann. Ja, es war besonders krass, aber du hattest da auch einfach eine riesengroße weiße Kugel.
Das stimmt.
Du siehst so anders aus, ist Paula und mir aufgefallen. Wir haben so Fotos von vor 2 Jahren.
Aha.
Man erkennt dich fast nicht mehr.
Ja.
Das ist also so, das ist uns aufgefallen und auch charakterlich hast du dich stark gewandelt in dieser Zeit ziemlich.
Ja, du meinst jetzt so in dieser Zeit von Diagnose und von Krankheit.
Ja, auf jeden Fall. Vom Aussehen und vom Charakter her.
Ja.
So, was dir wichtig ist, worauf du deinen Fokus legst.
Ja.
Vorher warst du so schon ein cooler Typ so.
Ja.
Aber schon auch schwieriger mit dir umzugehen.
Ja. Yeah.
So mit deinem.
Mehr Stress.
Genau, da hattest du mehr Stress und dann diese es ist richtiger, was du gesagt hast. So war es in der Zeit und dann dieser Unterzuckerungsmoment, dieser typische Papa war unterzuckert Moment, wo es dann auch so teilweise so rausgekommen ist, nicht mehr im Griff hattest.
Yeah.
Nicht im Griff, das heißt, es auch, hört sich viel stärker an, als es ist. Aber nicht so gelassen, nicht so zenhaft.
Yeah.
Macht Zen Sinn?
Mhm. Also ich erlebe mich auch so.
So das ist schon gelassener geworden. Angenehmerer Mensch im Allgemeinen.
Mhm.
Paula fand, ich habe das nicht so aktiv wahrgenommen, ich habe mich ziemlich ferngehalten. Also nicht generell, aber so in Pubertät, extreme Pubertät. Ich war jetzt nicht viel da, ihr wohnt in Schwanheim. Schwanheim sind 40 Minuten von meiner Mama.
Mhm.
Aus Fahrt, das ist lange.
Ja.
Und deswegen habe ich das jetzt nicht so aktiv mitbekommen. Aber Paula meinte, das war schon für sie auch bisschen anstrengender manchmal, dich zu sehen. Mhm. So. Und mittlerweile ist es, also für mich, für Paula, für dich denke ich auch, nicht mehr so anstrengend oder für mich kaum gar nicht anstrengend. So.
Yeah. Ah, das erinnert mich an diese die Grafik, die Paula jetzt wahrscheinlich noch zeichnet.
Ja, stimmt.
Genau. Und ich erzähle die nochmal in Englisch, okay?
Hast du sie dir denn nochmal angehört?
Natürlich.
Okay, wir können auch einfach das Video abspielen.
Nein, bis ich das gefunden habe.
Das haben wir ganz schnell gefunden. Aber klar.
Ja. Und zwar geht das so um. Und das hat jetzt viel mit dem zu tun, was du eben gerade gesagt hast. Do you have a problem?
Mhm.
Yes. Do you have a problem? No. So why worry? Ja, wenn du kein Problem hast, musst du dich nicht aufregen.
Mhm.
Und dann geht es so weiter, diese Grafik. Do you have a problem? Yes. Can you do something about it? Kannst du irgendwas dran machen? Yes. So why worry?
Mhm.
Und dann das, der letzte Strang sozusagen ist dann, do you have a problem? Yes. Can you do something about it? No. So why worry? Also warum sich drüber aufregen?
Ja.
Und es gibt Menschen, die wirklich permanent dabei sind, sich aufzuregen und reinzusteigern. Und das bringt gar nichts, ja, für eine Lösung oder auch wenn man nichts machen kann, wobei ich das ja nie glaube, dass man wirklich nichts machen kann, aber selbst wenn man wirklich nichts machen kann, zum Beispiel wie ich musste dann ins Krankenhaus gehen und dann sich noch darüber aufregen, das macht noch kränker letztendlich. Nein, ja.
Es hilft einfach nicht.
Hilft einem nicht, ne? Und diese Haltung ist ziemlich gut durchgestartet bei mir.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, seit
gelassener.
Und fokussierter aufs Wesentliche.
Ja.
Zum Beispiel auf meine wunderbaren Töchter. Genau. Und was ist wirklich wichtig im Leben und so.
Ja. Nee, das merkt man auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, das hat Paula so angeschnitten und dann ist es mir auch aufgefallen. Mir ist es halt nicht so aktiv aufgefallen, weil ich eher meine Probleme einfach mit der Mutter in der Zeit hatte.
Ja.
Also, das war einfach mein großes Thema.
Na klar.
Mama.
Direkte Konfrontation.
Genau, eben sehe ich fast immer, hatte einen riesengroßen Streit durchgehend in der Pubertät mit ihr.
Ja.
So, das war der Fokus bei mir. Aber Paula war ja schon ein bisschen draußen und hat das ein bisschen mehr gesehen dann auch. Diese Veränderung einfach auch.
Na klar.
So. Ja.
Ja, und da hilft das auch, die Sachen, die man so tut, weil ich erzähle die ja ganz oft und dann glaube ich mir auch irgendwann.
Ja.
Ja.
Lang genug eingeredet. Hast ja Zeit dafür.
Eingeredet.
Nein,
nee, ich habe es immer besser, tatsächlich auch immer besser kapiert.
Ja.
Weil das ist ja nicht immer das gleiche Seminar, sondern irgendwann habe ich angefangen, einfach zu reden. Und dann dachte ich, ach, das hätte ich erst mal aufschreiben können. Das war richtig gut.
Mhm.
Ne? Und dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen weiterentwickelt. Und so.
Die Coachings, die Gruppenarbeiten.
Ja.
Hast du Lust mit uns so nach so eine kleine, keine Ahnung, Coaching-Geschichte zu machen oder also Übung?
Also im Grunde machen wir das ja jetzt schon, indem wir miteinander so auf also eine andere Art und Weise reden.
Ja klar, also ja.
Ja, so eine kleine Übung könnten wir auf jeden Fall machen. Ja.
Hast du auch Lust? So eine kleine Übung?
Ja.
Ja? Okay.
Am besten auch mit vielen Worten, weil sonst sitzen wir uns schweigend gegenüber.
Ja.
Also nicht mit vielen, aber mit
Nee, ich mache das so, dass ihr das gleichzeitig machen könnt.
Okay.
Und ich leite das so ein bisschen an.
Okay, gut.
Und zwar könntet ihr euch raussuchen, eine Sache, die euch eher ein bisschen Schwierigkeiten macht, wo ihr sagt, ach, das mache ich ungern, aber ich müsste eigentlich öfter oder es wäre toll, wenn ich mich besser dabei fühlte. So, ja.
Besser dabei fühlte.
Ja, das kann jetzt so eine Vortrags- oder Referatssituation sein, Das kann aber auch ein Treffen mit jemandem sein, den man zwar öfter mal trifft, aber der einen etwas stresst. Mhm. Und, oder eine Situation sein, die einen stresst.
Aha.
Ja?
Ja.
Habt ihr was?
Ach, ich bin echt zu hängend im Leben gerade, um wirklich ein gutes etwas zu finden. Ich habe zu wenige Probleme.
Oh, du Ärmste.
Ja, ja, ich mache ja auch nicht so viele Sachen, die mir Probleme bereiten könnten. Ja, grad, genau. Weißt du? Das ist ja auch ein entscheidender Faktor, den man dafür braucht.
Hm. Ne, ich kann ja euch mal sagen, was ich dann machen würde.
Ja, ja, das wäre vielleicht besser.
Ihr würdet sozusagen die Augen...
Hast du was, Rosa? Nicht aktiv? Nee?
Ihr würdet die Augen schließen, euch hinbeamen. Ihr müsst es sozusagen nicht erzählen.
Mhm.
Und seid dann in dieser Situation, die ein bisschen stressig ist. Ja?
Mhm.
Und erlebt das. Und bei uns ist immer ganz wichtig, wie sind die körpernahen Gefühle dabei. Ja, Herz krampft sich ein bisschen zusammen. Der Hals wird so, dass man nicht mehr so leicht sprechen kann. Irgend sowas.
Ja. Ja?
Oder die Hände werden feucht.
Ja. Ja?
Genau. Und dann würde ich sagen, okay, merkt euch mal dieses Gefühl.
Mhm.
Und dann würde ich euch fragen, wo sind denn Situationen, wo es euch richtig gut geht? Das war bei dir die Tanzsituation. Ja. Und
ich glaube, ich mache das einfach schon viel zu oft unterbewusst.
Ja.
Das ist mein Problem, deswegen hilft die Übung gerade nicht.
Ja, so. Genau.
Also nicht helfen, aber.
Und dann beamt man sich da auch rein. Und viele Leute... Wir haben den Anschluss so ein bisschen verloren, wie es sich anfühlt, wenn sie sich richtig gut fühlen.
Ja.
Ja? Dann ist man Mallorca im Urlaub.
Ja. Ja?
Und sieht dann aufs weite Meer.
Ja.
Und das habe ich ja jetzt gerade erlebt. Und das macht mir jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich einfach nur dran denke, da ist Meer, aber es war jetzt nicht Mallorca, sondern Kiel. Und... Das macht ein richtig gutes Gefühl.
Ja.
Ja.
Und das dann da rein.
Genau, und dann sage ich sowas wie, und jetzt gehst du genau mit diesem Gefühl in die Situation und erlebst, wie die Situation sich verändert.
Mit diesem Gefühl.
Übrigens auch bei diesen vielen Leuten, da habe ich eine Situation genommen, das war, ich glaube, mit Paula. Da sind wir durch die Stadt gelaufen und das hat 3-4 Stunden gedauert, ja, weil wir plötzlich so einen Spaß hatten, oder 2-3 Stunden.
Beim Coaching mit Paula oder bei der Gruppenarbeit mit Paula oder wie?
Nee, als ich mit dieser großen Gruppe von Leuten zu tun hatte, da wollte ich so ein Herzgefühl haben. Nee, das waren diese 1800 Leute, wo ich einen Business-Vortrag gehalten habe und mit denen Schwarmintelligenz gemacht habe.
Okay, gut.
Und da war ich schon aufgeregt, aber ich wollte eigentlich, und wo ich auf der Bühne ohne Mikro stand. Und da wollte ich einfach ein herzliches Gefühl zu diesen Personen haben oder zu vielen und das ausstrahlen. Und dann bin ich sozusagen als Referenzerlebnis mit Paulachen, weil die war die Älteste ja von euch, du warst noch gar nicht gedacht, habe ich mich an eine Situation erinnert, wo ich mit ihr stundenlang durch die Stadt gehe, gefühlt. Und wir ganz herzensverbunden sind.
Ja.
Ja, und das habe ich mit reingenommen, dieses Herzgefühl.
Mhm.
Und dann habe ich noch eine andere Situation, wo ich viel gebabbelt habe, genommen.
Mhm.
Und noch eine dritte am Meer, wo ich die Zeit angehalten habe. Das war auch so eine Meersituation. Da habe ich 3 Wochen lang irgendwie gearbeitet und saß dann in Andalusien, in der Nähe von Cornell, am Meer und habe einfach nur auf die Wellen geguckt und habe mich wohl gefühlt. Und diese 3 Situationen habe ich so übereinander geschoben und auch die Gefühle. Und dann war ich in so einem relaxten, herzoffenen Bubblewasser-Gefühl.
Mhm. Ja. Mhm. Und hast es dann mit in diese Situation reingenommen.
Genau.
Damit es
da war statt Angst oder Befürchtung, nicht das Richtige zu sagen oder dass man nicht das Richtige einfällt, war ich in diesem Gefühl drin und dann kommen die Worte von alleine.
Ja.
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 Und dann lernst du das fürs nächste Mal, dass es von alleine kommt. Da musst du auch gar nicht mehr so in Situationen gehen, Aber das Tolle, in die Situation reinzugehen, das heißt also die Augen schließen und dann mit Paula in der Stadt sein oder sowas, dann stellt sich dieses Herzgefühl und die Verbundenheit von alleine ein.
Ja. Ja.
Und dann kannst du sagen, och, das fühlt sich gut an.
Das ist doch.
Das hätte ich gerne hier und da auch.
Ja.
Ja. In völlig anderen Kontexten.
Genau, die guten Emotionen, Gefühle. Ja.
Und wenn du die hast, dann verändert sich die Welt.
Ja, dann ist es auf einmal auch alles schön und positiv. Und Menschen reagieren ja aufeinander.
Ja,
das ist ja auch die Grundbasis
davon. Die haben positiv reagiert. Und dann war das ein positiver Erfahrung.
Start gegeben. Du hast angeleitet sozusagen, wie dieses Grundgefühl sein soll. Auch.
Ja, ja, genau, indem ich es vorgemacht
habe. Genau, indem du es vorgemacht hast und dich da selbst auch hingebracht hast. Ganz viel NLP da hinten dran.
Ja, das kennst du ja auch, wenn jemand kommt vielleicht auf die Bühne und hält ein Referat und fühlt sich ganz unangenehm und dann kommt das unangenehme Gefühl zu einem rüber. Ja, so ein Fremdschämen vielleicht oder sowas. Ja.
Ja.
Und dann sind alle ein bisschen so drauf.
Ja.
Und
dann ist das alles blöd.
Dann ist es blöd.
Dann war der Vortrag scheiße, sowas mache ich nie wieder.
Genau.
Ja, schön.
Ja.
So.
Ja, so ein Zeug mache ich.
Ja.
Ja. Und dann gibt es dann auch noch einen Test am Schluss, aber den hatte ich früher immer am letzten Tag gemacht.
Ein Test?
Ja, genau, also über NLP-Inhalte und so.
Das
mussten wir auch machen, genau. Die müssen so einen Test schreiben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das mache ich am letzten Vier-Tages-Vlog, am ersten Tag. Und dann sollen die sich zusammensetzen, zu viert, die Fragen durchgehen und dann herzlich drüber streiten, was richtig ist. Weil
was falsch.
NLP ist so sowieso irgendwie was Konstruktivistisches.
Mhm.
Das heißt, die Welt ist nicht so, wie man wie man sie so einfach sieht, sondern das, was wir hier vor uns haben, ist so eine Art Benutzerillusion. Ja, insgesamt sind das alles elektromagnetische Schwingungen und wir konstruieren dann sozusagen so eine Realität draus.
Genau,
die kann jeder unterschiedlich
recht hat.
Sein.
Genau, wie jeder recht hat, wenn der eine sagt, ich fand den Vortrag scheiße, das war so scheiße, weil das war alles blöd, blöd, blöd. Und die andere Person, ach, das war der tollste Vortrag, den ich je gehört habe. Das sind beides Wahrheiten am Ende. Verschiedene
keine Sichten, zu 100%.
Genau, verschiedene Ansichten.
Mhm. Wissen manche Lehrer nicht übrigens.
Ja. Ich habe früher immer gesagt, als ich in der Grundschule war und mich Leute gefragt haben, was macht denn der Papa? Nochmal zu dieser Grundfrage von unserem Podcast sozusagen zurückzugehen. Der Papa ist Lehrer von Erwachsenen. Glaube ich. Glaube ich, ist ganz wichtig dran. Ich war mir nie sicher. Mittlerweile bin ich mir ein bisschen sicherer, was der da eigentlich treibt.
Was der so treibt, genau. Ja, da hatte ich eine Schwierigkeit mit. Ich habe nämlich einen Trainerkurs gemacht und vor meinem ersten Tag Trainertraining habe ich gedacht, Trainer sind doof. Ja, also das ist ja Lehrer für Erwachsene, werden aber auch Trainer genannt. Und dann habe ich gedacht, nee, wie machst du das? Dann habe ich so eine NLP-Übung dazu gemacht, wo es darum geht, was ist dir wirklich wichtig, was ist so deine Spiritualität.
Es ist ja auch nicht so unbedingt lehren, was du machst, sondern es ist miteinander arbeiten.
Genau, Hilfe zur Selbsthilfe.
So, das ist ja eine Stützung, aber nicht so eine Anweisung für Leute. Also so, es natürlich gibt Grundgerüste, aber es ist nicht so, hier, das ist richtig und so sollst du es genau machen.
Und sondern das ist falsch.
Hier, das ist der Grundrahmen, benutze diesen Rahmen, so damit du selbst damit am besten arbeiten kannst.
Deswegen habe ich es dann Scout genannt.
Okay.
Anstatt
also kein Trainer. Lehrer für Erwachsene, sondern ein Scout.
Genau. Deswegen sind bei uns an der Akademie lauter Scouts.
Ja, schön.
Ja, hey.
Ich denke, das war eine schöne Session.
Finde ich auch. Ja.
Dann.
Alle zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden.
Okay.
Dann mache ich mal aus.